Ja, Numi, Buch Numi, Buch im Alten Testament, hat wenige Seiten. Und, aber trotzdem ist es so wie diese Rolle. Also so, man hat so ein Buch und das Buch muss man erstmal auspacken. Das heißt, man löst mal ein bisschen was und dann rollt man so ein Buch halt ab. Ne? Guck, was ist da drin? Was hat es da alles? Was kann man entdecken? Und wenn ihr es anguckt, da hat es ganz viele Knoten. Diese Knoten stehen für all das, was an Geheimnis, an Wunderbaren, an Dingen drinsteckt, was man entdecken kann. Und es hat viele Knoten. Ich werde aber heute nur 3 Knoten anschauen, glaube ich. Und noch ein besonderes, dieses blaue Seil, was ihr hier seht, hat sich einfach eingewoben in der Vorbereitung der Predigt. Und was es mit dem blauen Seil auf sich hat, das kommt ganz am Ende. Ja, starten wir mal. Buch Ruth. Buch Ruth erzählt im Schicksal eine Geschichte von einer Familie, von Elimelech, dem Mann, und der Ehefrau Nomi und ihren beiden Söhnen. Sie erleben eine Hungersnot in ihrem Land. Die zwei machen sich auf, verlassen Israel, ihr Heimatland, gehen nach Moab. Der Mann stirbt dort bald darauf, als sie ankommen. Die zwei Söhne heiraten moabitische Frauen. Nach 10 Jahren sterben aber auch die Söhne. Jetzt ist nicht nur die Nomi Witwe, sondern auch ihre 2 Schwiegertöchter. Nomi will dann wieder zurück nach Hause. Sie hat mitbekommen, es gibt wieder Brot im Land und sie will wieder zurück. Und den 2 Schwiegertöchtern sagt sie, bleibt da, ihr habt keine Zukunft da, wo ich hingehe. Die Orpha, die geht zurück in ihr Heimatland. Die Ruth, die besteht darauf mitzugehen. Sie sagt, ich lasse mich nicht wegschicken von dir. Ich gehe mit dir mit. Nomi und Ruth gehen zusammen zurück nach Israel. Dort arbeitet die Nomi auf Feldern, sammelt ein, was noch so übrig geblieben ist. Der Besitzer dieser Felder, ein Boas, sieht das, nimmt auch wahr, dass sie mit dieser Arbeit ihre Schwiegermutter versorgt. Und er begünstigt sie in der Art und Weise, wie sie dann einsammeln kann. Die Ruth bekommt von der Nomi dann einen Rat, abends sich zu den Füßen dieses Mannes zu legen. Daraufhin entwickelt sich eine spannende Geschichte, die mit dem ganzen Rechtssystem und wer wie was tut zusammenhängt, gehe ich heute nicht drauf ein. Auf jeden Fall, Boas verspricht der Ruth, sie zu heiraten. Es gibt aber in dieser Verwandtschaft noch einen anderen Typ, der auch das Recht und die Pflicht hat, sie zu heiraten. Der will aber nicht, sagt nein. Der Boas heiratet die Ruth also und zusammen, und die Ruth bekommt einen Sohn, das ist der Orpid, das ist der Vater von dem Isias und das ist der Großvater von David. Soweit die Geschichte. Erster Knoten. Mami. Da ist mein erster Knoten. Also, Nomi und ihr Mann, die fliehen nach Moab. Dort stirbt der Mann, 10 Jahre später sterben auch die Söhne und mittellos kehrt diese Frau ein. Und zu den Schwiegertöchtern sagt sie Folgendes. Jetzt möchte ich nochmal klicken. Ja, toll. Mein Los ist zu bitter für euch, denn der Herr, denn des Herrn Hand hat mich getroffen. Und als Nomi dann zurück in ihr Heimatland kommt, sagt sie Folgendes. Nächsten bitte. Da besser du klickst wie ich. Sie aber sprach zu ihnen, nennt mich nicht Nomi, sondern Mara. Denn der Allmächtige hat mir viel Bitteres angetan. Voll zog ich aus, aber leer hat mich der Herr wieder heimgebracht. Warum nennt er mich denn Nomi, da doch der Herr mich gedemütigt hat und der Allmächtige mir Leid angetan hat? So, als ich das gelesen habe, konnte ich aus diesen Worten Folgendes schließen. Also, all das Schlimme, was ihr passiert ist, ist etwas gewesen, was Gott ihr aktiv zugefügt hat. Die Hand des Herrn war auf mir. Der Allmächtige hat viel Bitteres mir angetan. Der Herr hat mich gedemütigt, der Allmächtige hat mir Leid angetan. Also so hat Nomi ihre Situation wahrgenommen. So hat sie es für sich interpretiert. Als ich das gelesen habe, habe ich gedacht, ist das so? Ist Gott jetzt wirklich so ein Gott, der einfach hier mal den Mann von der Frau tötet, die Söhne tötet, Leben zerstört. Und wenn man die Worte von der Nomi liest und wahrnimmt, kann man sagen, ja, Nomi sagt das genauso. So ist Gott. Ich habe das vor 4 Monaten gelesen, da war ich gerade in dem Buch unterwegs. Und als ich am Lesen war von diesem Kapitel, ist mir sofort ein ganz anderer Vers in den Sinn gekommen. Und das ist ein Vers, der für mich immer Einblick in Gottes Charakter und Gottes Wesen gegeben hat. So ist Gott. Und dieser Vers steht in Jeremia 29,11. Denn ich weiß wohl, was ich für Gedanken über euch habe, spricht der Herr. Gedanken des Friedens und nicht des Leides. Dass ich euch gebe Zukunft und Hoffnung. Ja, was jetzt? Ist Gott jetzt ein Gott, der Zukunft und Hoffnung gibt? Oder ist Gott ein Gott, der jetzt Zukunft und Hoffnung zerstört? Wie ist das? Für mich ist das eine wichtige Frage, weil sie definiert die Art und Weise, wie ich Gott begegne. Wie ist Gott für mich? Wer ist er für mich? Ist sein Charakter Zerstörung und Leid und Not? Oder ist sein Charakter Zukunft und Hoffnung für mich? Also, wie ist Gott? Und auf diese Entdeckungsreise möchte ich euch heute Morgen mitnehmen, was ich für mich entdeckt habe. Und erster Schritt, und das habe ich vielleicht dir auch schon öfters gesagt, aber auch immer wieder selber gemacht, einfach beobachten. Beobachten, beobachten, beobachten. Was steht in dem Text drin? Was kann ich wahrnehmen? Und in diesem Text stehen leider nur 2 Sachen. Es gab eine Hungersnot und dieses Ehepaar zog nach Moab. Manchmal ist auch interessant wahrzunehmen, was steht denn nicht da? Was wird nicht gesagt? Was fehlt? Und mir ist ein Detail aufgefallen. Der Elimelech bittet Gott nicht um Rat oder Weisung in dieser Situation der Hungersnot. Er macht sich da auf eigenen Antrieb auf. Er entscheidet eigenständig, er zieht seine eigenen Schlüsse und handelt entsprechend. Jetzt weiß ich aber, Gott ist ein Gott, der Weisheit liebt. Weisheit ist für ihn ein ganz hohes Gut. Erkenntnis ist für ihn ein ganz hohes Gut. An einer Stelle heißt, mein Volk kommt um aus Mangel an Erkenntnis. So Erkenntnis ist wichtig. König Salomo, wenn ihr euch erinnert, in diesem Traum, da bittet er Gott nicht um Macht, Stärke, Reichtum, sondern er bittet Gott um Erkenntnis, dieses Volk zu führen. Und Gott gibt ihm diese Erkenntnis. Und wir haben in der Bibel ein ganzes Buch, das ist vollgepackt mit Weisheit, das ist das Sprüchebuch. Ich habe mir vorgenommen, einen Monat mindestens 1, 2, 3 Kapitel aus diesem Buch zu lesen, damit ich diese Weisheiten präsent habe in meinem Herzen. Und hier kann ich wahrnehmen, der Elimelech, der fragt Gott überhaupt nicht. Das kommt überhaupt nicht vor. An der Stelle muss ich einfach sagen, es ist jetzt nicht Gott, der dieses Ehepaar dahin schickt in das Land, damit sie dort Böses erleben, sondern es ist ihre eigene Entscheidung, dies zu tun. Ihr eigener Antrieb. 2. Knoten. Noten Nummer 2. Wozu ziehen diese 2 denn nach Moab? Klar, wollen Hungersnot entfliehen und wollen Hilfe und Zukunft für sich und ihre Familie dort finden. Moab, was ist Moab für ein Land? Was für Leute leben da? Was für eine Geschichte hat denn Moab und vielleicht auch Israel? Wie sieht das aus? Und dann, ihr merkt schon, ich liebe Fragen. Fragen sind für mich Werkzeuge, mit denen ich Dinge entdecken kann. Es ist wie eine Lupe, wo ich was von allen Seiten angucken kann, Unbekanntes offenlegen kann, immer wieso, weshalb, warum. Ihr kennt die Sendung, die weitergeht, ne? Wer nicht fragt, ist dumm oder bleibt dumm, heißt es. Also Fragen sind einfach ein tolles Werkzeug. Ich habe mich gefragt, Moab, okay, was kann ich denn in der Bibel über Moab finden, über dieses Land? Was gibt es denn da? Die erste Szene, die ich gefunden habe, 4. Mose 22 bis 4. Mose 24. Ziemlich krasse Story. Da ist der König, der Moabiter, der schickt nach einem Biliam. Dieser Biliam kriegt eine ganz besondere Aufgabe. Der soll Israel verfluchen. Er versucht es 3-mal, Gott lässt es nicht zu, und anstatt dass er das Volk 3-mal verflucht, muss Biliam das Volk 3-mal segnen. Die zweite Szene, 4. Mose 25, 1 bis 2. Da steht, und Israel lagert in Schittim. Da fing das Volk an zu huren mit den Töchtern der Moabiter und lud das Volk zu den Opfern ihrer Götter ein. Und das ganze Volk aß und betete ihre Götter an, Götter der Moabiter. Gott schickte als Strafe eine Plage, die am Ende 24.000 Israeliten das Leben kostete. 3. Szene, 5. Mose 23, Verse 4 und 7. Da steht, die Ammoniter und Moabiter sollen nicht in die Gemeinde des Herrn kommen. Auch nicht ihre Nachkommen bis ins 10. Glied sollen sie niemals hineinkommen. Und Vers 7, du sollst nie ihren Frieden noch ihr Bestes suchen, dein Leben lang. Originaltum steht dort. Drei Szenen, was kann ich wahrnehmen? Was nehmt ihr wahr? Der König der Moabiter wollte die Israeliten verführen. Die Töchter der Moabiter haben Volk Israel zum Götzendienst verführt. Und die Moabiter sollen niemals nie in das Volk Israel einheiraten. Ja, genau. Sie sollen das niemals nie tun. Ausgeschlossen. Und zwar immer. So, das sind Gottes Vorgaben zu Volk Moab. Und was taten jetzt diese zwei, dieses Ehepaar? Sie gingen nach Moab, um dort das Beste von Moab für sich zu finden. Sie gingen nach Moab, um dort Hungersnot zu kommen, um dort Frieden zu finden, um Zukunft zu haben. Und von all diesen Dingen sagt Gott, don't do it. Mach es nicht. Mach es nicht. Und warum? Warum sagt Gott das? Warum sagt Gott, tu das nicht? Namen von Wagen und der König der Moabiter hat die Israeliten verfluchen wollen. Ist ihm da nicht gelungen, war aber seine Absicht. Und das ist so eine Grundhaltung, die du dann in diesem Land hast. Und wenn du dort hineingehst als Israelit, dann erlebst du die Auswirkung dieses Fluches, weil dieses Land gegen Israel ist. Und wenn du Teil von Israel bist, trifft dich das. Und Fluch heißt immer Zerstörung. Fluch heißt immer Vernichtung. Fluch heißt, dir wird was weggenommen, nicht was gegeben. Dir geschieht nie was Gutes unter einem Fluch. Fluch raubt einfach immer. Und jetzt dieses Ehepaar, wenn man den Text liest, merkt man, die wird jetzt nicht aktiv verflucht. Das passiert nicht. Aber weil du in dem Land bist, weil du in diesem Setting bist, wo diese feindlichen Flüche gegen dich als Mitglied der Israeliten wirkt, wirkt dieser Fluch auch für dich. Große Frage, wie funktioniert das? Wie kann denn sowas überhaupt sein? Daniel 10, Verse 12 und 13, kann man das nachlesen. Gibt dir einen Einblick in eine ganz andere Welt. Dort wird berichtet, wie ein Engelfürst des Königreichs Persien 21 Tage mit dem Engel Gottes kämpft. Die Story ist folgendes: Gott schickt diesen Engel zu Daniel, weil Daniel hat gebetet, und Gott schickt den Engel, damit dieser Engel dem Daniel die Antwort gibt. Und hier wird es aufgehalten durch eine satanische Macht, durch diesen Fürsten Persiens. Und erst als der Erzengel Michael auftaucht und diesen Kampf übernimmt, kann der andere Engel weiter und dem Daniel endlich die Story sagen. Krasse Geschichte, manchmal nicht wirklich bewusst, dass diese Welt existiert und da ist. Aber wenn ich das auf Moab anwende, dann heißt es, dadurch, dass dieser König die Israeliten hat verfluchen wollen, hat er dieses Land aufgemacht für solche Mächte. Und wenn du als Israelit in so ein Land gehst, dann kriegst du diese Flüche ab. Und Nomi und ihr Ehemann, die haben das ignoriert. Entweder haben sie es nicht bewusst, es war ihnen nicht bewusst, oder sie haben bewusst dagegen entschieden und gesagt, egal, geh Gott trotzdem da rein. Also es ist hier nicht Gott, der jetzt diesen Ehepaar dieses Böse gibt, sondern es ist das Ergebnis dessen, dass sie dem nicht gehorchen und folgen, was Gott ihnen sagt, was sie tun sollen. Und manchmal denke ich, es ist das auch in unserem Leben. Gott sagt uns Dinge, wir lesen Dinge in der Bibel, wir ignorieren das und ernten dann das Ergebnis und sagen dann, Gott, was tust du mit mir? Dabei ist es nur die logische Konsequenz dessen, was ich getan habe. Dritter Knoten, aber ich brauche erst Wasser, es ist wirklich warm. Dritter Knoten, was ist der dritte Knoten? Das ist ein toller Knoten. Ruth ist eine Moabiterin, die wir schon gesehen haben. Sie hätte niemals nie geheiratet werden dürfen. Diese Ehe zwischen Ruth und einem der Söhne hätte gar nie in Existenz kommen dürfen. Nomi erfährt, dass es jetzt wieder Brot in der Heimat gibt. Sie macht sich auf, nach Hause zurückzukehren und schickt ihre Töchter zurück. Die sollen dort bleiben, wieder zurück in ihr Land gehen, in ihre Familien. Und die Orpha, die packt ihre Sachen unter Tränen und geht. Aber die Ruth, die macht das nicht. Die Ruth sagt, ich lasse mich nicht wegschicken. Schauen wir uns mal den Originaltext an. Da steht er schon. Dränge mich nicht, dich zu verlassen und umzukehren. Wohin du gehst, da gehe auch ich. Wo du bleibst, da bleib auch ich. Dein Volk ist mein Volk und dein mein Gott, wo du stirbst, da sterbe auch ich, da will auch ich begraben sein. Oh, das sind starke Worte. Und bei diesen ganzen Worten ist dieser eine Satz für mich ganz zentral, wo sie sagt, dein Gott ist mein Gott. Mit diesem Satz macht die Ruth den Gott der Israeliten zu ihrem eigenen Gott. Und man merkt, es sind nicht nur Lippenbekenntnisse, sondern sie geht mit der Naomi in das Land dieses Gottes. Sie lässt ihr alles hinter sich. Geht nach Bethel zurück. Und dadurch, dass jetzt die Naomi dieses Land Moab verlässt, verlässt sie auch diesen Einwirkungsbereich dieser satanischen Mächte. Und dann kann man nachlesen, wie die Ruth gut an der Naomi handelt, wie sie gut mit ihr umgeht, wie sie versorgt, wie sie aufs Feld geht, Ehren sammelt, das was übrig ist, damit sie noch was zu essen haben. Und wenn man jetzt, vielleicht könnt ihr das heute Nachmittag tun, so Kapitel 2 bis 4 weiterliest, dann könnt ihr entdecken, wie sich da eine Geschichte entwickelt, die wirklich unter die Haut geht. Und diese Geschichte lässt etwas erkennen, was spannend ist. Habt ihr die nächste Folie nochmal? Auf einmal kann ich erkennen, wie Gott mit dieser Moabiterin so handelt. Dieser Vers ist gerade das Sache. Denn ich weiß wohl, was ich für Gedanken über euch habe, spricht der Herr. Gedanken des Friedens und nicht des Leides, dass ich euch gebe, Zukunft und Hoffnung. Und Gott handelt jetzt mit dieser Ruth, als ob sie ein Israelitin wäre, als ob sie dazugehören würde. Aber mich hat das mächtig berührt. Und am Ende heiratet ja Boas diese Ruth. Und hier kann die Geschichte eigentlich enden. Ja? Aber es gibt am Ende von Ruth so dieses der langweiligsten Abschnitte in der Bibel überhaupt, wiederholt sich immer wieder, die Dinge nennen sich Geschlechtsregister. Also wer hat mit wem welche Kinder erzeugt, es geht so weiter und so weiter. Meistens scheidet man beim Bibellesen an diesen Geschlechtsregistern und kommt dann nicht weiter. Aber hier, diesem Geschlechtsregister, steht Fantastisches. Ich lese mal vor. Dies ist das Geschlecht des Peres. Peres zeugte Herson, Herson zeugte Ram, Ram zeugte Aminabat zeugte Nachschon, Nachschon zeugte Salomon, Salomon zeugte Boas, Boas zeugte Obed, Obed zeugte Issia, Issia zeugte David. Heißt, im Stammbaum von David ist eine Moabiterin, die dort niemals nie hätte was zu suchen gehabt. Von Gottes Wort ausgeschlossen. Aber weil sie Gott der Israeliten zu ihrem Gott gemacht hat, gehört sie dazu und ist auf einmal im Stammbaum von David dabei. Und wir heute wissen, wie dieser Stammbaum von David ja weitergeht. Es geht mit David weiter, dann gibt es, kann man in Matthäus 1, 6 bis 16 lesen, viele, viele Verse. Die lasse ich jetzt mal alle aus, sondern ich komme auf den allerletzten. Jakob zeugte Josef, den Mann Maria, von dem geboren ist Jesus, der da heißt Christus. Das heißt, im Stammbaum von Jesus ist eine Moabiterin drin. Mich hat mir das Gänsehaut gegeben, wahrzunehmen, dass jemand, von wo es heißt, der hat da nichts hinzusuchen, ist auf einem im Zentrum vom Stammbaum von Jesus. Und das gilt ja auch für uns. Wir hätten auch kein Anrecht, Gottes Kinder zu sein. Wir hätten kein Anrecht, mit Gott in Verbindung zu sein. Wir hätten kein Anrecht, Schuld vergeben zu bekommen. Kinder Gottes zu werden, Gottes Geist zu empfangen. Alles kein Anrecht. Aber weil wir Jesus aufgenommen haben in unser Leben, steht uns das alles zu. Sind wir komplett drin, genauso wie die Ruth damals. Ja, an dieser Stelle hätte jetzt die Predigt fertig sein können, wirklich. Aber dann kam noch mal eine Geschichte. Und das hat mit diesem blauen Faden zu tun, der sich hier auf einmal in die Geschichte von Ruth einwebt. Und es geht wieder um eine Hungersnot. Steht in 1. Mose 26. Dort steht: Es kam aber eine Hungersnot ins Land nach der Frühling, die zu Abrahams Zeit war. Und Isaak zog zu Abimelech, dem König der Philister, nach Gera. Da erschien der Herr und sprach: Zieh nicht hinab nach Ägypten, sondern bleibe in dem Land, das ich dir sage. Also Isaak war auf dem Weg nach Ägypten. Warum? Weil Hungersnot. Ja, dasselbe Problem. Er war auf dem Weg nach Ägypten, weil Ägypten ist Kornkammer, dort gibt es Essen, dort gibt es Zukunft. Gott sagt ihm, geh nicht. Und was tut jetzt Isaac? Was tut er in dieser konkreten Situation der Hungersnot? In Vers 6 steht, und so wohnte Isaac zu Gera. Also Isaac blieb jetzt in dem Land, wo die Hungersnot war und verhungert. Nein, tut er nicht. Vers 12, da steht ein fantastischer Vers. Und Isaac säte in dem Land und erntete in jedem Jahr hundertfältig, denn der Herr segnete ihn. Und er wurde ein reicher Mann und wurde immer reicher, bis er sehr reich war. Also hier auch nochmal ganz so grundsätzlich, was kann ich wahrnehmen, was kann ich beobachten in diesem Text? Es herrscht eine Hungersnot, wahrscheinlich weil jetzt kein Regen, viel heiß, und Isaac bleibt in dem Land und er sät auf dürres Land. Er sät inmitten von Hungersnot, sagt er aus. Warum um alles in der Welt tut Isaac sowas Unsinniges? Ich glaube, das hat zwei Gründe. Erstens, er vertraut hier Gott. Gott sagt, du bleibst in dem Land, du gehst nicht weg, er bleibt in dem Land. Und zweitens hat Isaac ein Prinzip des Reiches Gottes entdeckt und angewendet. Du musst Gott etwas geben, was er segnen kann. Bei Isaac heißt es, ich nehme Saatkörner, was ich habe, und schmeiße die auf trockenes Land. Das kann Gott segnen. Und Isaac erntet an dieser Stelle hundertfältig, also in unserer Welt 1 Euro, kriegst 100 Euro zurück, ne? So ein Korn, 100 Saatkörner. Was für ein Ertrag. Hätte jetzt der Isaac nicht ausgesät, dann wäre da nichts gewachsen, dann wäre er verhungert. Aber weil er um diese Prinzipien des Reiches Gottes wusste, hat er das angewandt und Gott hat gesegnet, was er tut. Okay, Abschluss. Final words. Was kann ich für mich mitnehmen? Erstens, kenne Gottes Wort. Verstehe, was da drin steht. Nomi, ihr Ehemann hat vielleicht nicht gewusst, was in Moab auf sie wartet, weil sie Gottes Wort nicht kannten. Oder sie haben es einfach ignoriert. Zweitens, dieses Vertrauen Gott, so wie Isaac. Säest trockenes Land, dürres Land, du säest aus, Gott kann segnen, was du aussäest. Und dann auch kenne diese Prinzipien, wie Gottes Reich funktioniert. Hätte er nicht gesät, hätte er nicht geerntet. Und denk viertens, und das ist das Wichtigste überhaupt, mach es wie Ruth. Mach den Gott der Israeliten zu deinem Gott. Mach Jesus zu deinem Gott. Lade ihn ein in dein Leben. Und wenn das noch offen ist heute, dann ist nach dem Gottesdienst die Chance dafür. Okay, Amen.